die Presse.
Europa steht am Ende dieses Jahres 2025 ganz schön unter Druck. Von außen durch eine veränderte US-Politik, aber auch durch den Krieg in der Ukraine, der bald 4 Jahre dauert, und durch geopolitische Machtverschiebungen. Von innen durch eine Krise liberaler Demokratien, durch Misstrauen und das Gefühl vieler Menschen, dass Politik ihr Leben nicht mehr erreicht. Anfang Dezember haben sich rund 180 PolitikerInnen, Intellektuelle und Wissenschaftler im italienischen Aostatal getroffen, zu einer vertraulichen Konferenz der französischen Zeitschrift Le Grand Continent. Der Ort, ein Kurhotel in den Alpen, unweit des Matterhorns. Und die Fragen, die dort diskutiert wurden, das waren zum Beispiel solche wie: Wie wehrhaft ist Europa noch und wie reagieren vor allem progressive und linke Kräfte auf eine Welt, die härter, konfliktreicher und weniger berechenbar geworden ist? Eine der wenigen Journalistinnen, die dort dabei war, ist meine Kollegin Susanna Bastaroli, Außenpolitikredakteurin bei der Presse. Sie ist gebürtige Italienerin und österreichische Staatsbürgerin und sie bringt damit einen ganz besonderen Blick auf diese Debatten mit. Sie sagt, Le Grand Continent kann man nicht mit Davos oder der Münchner Sicherheitskonferenz vergleichen, weil der Rahmen viel kleiner und informeller sei. Mit ihr spreche ich jetzt jedenfalls darüber, wie sie diese Tage in den Bergen erlebt hat, worüber dort wirklich gestritten wurde und was diese Gespräche über den Zustand Europas und seiner politischen Mitte verraten. Sie hören, was wichtig ist, den Nachrichtenpodcast der Presse am 23. Dezember. Mein Name ist Anna Wallner und ich spreche in dieser Folge mit Susanna Bastaroli darüber, wie sie diese Tage in den Bergen erlebt hat, worüber dort wirklich diskutiert wurde und was die Gespräche über den Zustand Europas und seiner politischen Mitte verraten. Susanna, du warst Anfang Dezember bei der Konferenz Le Grand Continent in den Alpen. Da waren sehr viele unterschiedliche europäische Akteure, die da zusammengekommen sind. Wenn du versuchst, diese Tage nicht analytisch, sondern uns atmosphärisch zu beschreiben, welches gemeinsame Grundgefühl hast du da gespürt bei dieser Konferenz?
Ja, es war eine frische Luft. Also nicht nur, weil wir in den Alpen waren, sondern eine frische Luft an neuen Ideen. Es war ein großes Bedürfnis da und ein großes Interesse, genau hinzuschauen, neue konstruktive Ideen zu entwickeln angesichts dieser allgemeinen Orientierungslosigkeit, die Europa verspürt. Und es war jung. Es war eine sehr junge Initiative.
Und wenn wir jetzt, bevor wir uns die Details von dieser Konferenz ansehen, wenn man diese Konferenz jemandem beschreiben würde, der noch nie etwas darüber gehört hat und auch nicht dabei war, was würdest du dann dieser Person sagen? Wie wurde dort über Europa gesprochen?
Nee, es waren Europäer, das heißt, es war eine Selbstanalyse. Ich würde vielleicht sogar sagen, sie haben sich selbst auf die Couch gelegt oder man hat sich auf die Couch gelegt und man hat sich angeschaut, man hat die Kritik aus den USA analysiert und man hat sich gefragt, was machen wir falsch? Ist die Kritik gerechtfertigt? Analysieren wir das Problem und finden wir Lösungen? Das würde ich sagen.
Ich muss ja sagen, ich habe dich auch eingeladen, weil ich habe von dieser Konferenz noch nie gehört gehabt und ich wollte ja mal wissen, was ist das eigentlich? Fand das zum ersten Mal statt in der Form? Es ist ja der gleiche Name wie ein Magazin, ein französisches, das dahinter steckt. Also erzähl uns mal ein bisschen etwas über die Herkunft und Idee dieser Konferenz.
Also die Konferenz findet zum dritten Mal statt und zwar im Aostatal, also in Norditalien, am Mont Blanc, also Matterhorn Mont Blanc. In dieser autonomen Region, die eigentlich in einem Dreiländereck sich befindet, also zwischen Frankreich, Schweiz eben und Italien und die eigentlich im Herzen Europas ist oder beziehungsweise am Dach Europas. Le Grand Continent ist eigentlich eine sehr bekannte geopolitische Zeitschrift in der Zwischenzeit. Also es hat sich entwickelt zum Forum für Ideenaustausch von Ideen, in dem unterschiedlichste Intellektuellen aus ganz Europa mittlerweile publizieren, auch Politiker, Schriftsteller. Ja, und die Idee dieser Konferenz war einfach, Intellektuelle, Politiker, Wissenschaftler aus Europa und nicht nur zusammenzubringen für 3 Tage, eben in einem wunderschönen Jahrhundertwende-Hotel im Ort Saint-Vincent, eben im Aostatal, und einfach sich zu überlegen, was sind unsere Probleme? Wie können wir es besser machen? Welche Ideen können wir konstruktiv entwickeln, damit wir für die Zukunft gerüstet sind.
Ich habe es verglichen mit so, weil ich ja nicht dort war und nur von den Erzählungen mit so einem Wes Anderson-Film wie das Grand Budapest, da hast du den Kopf geschüttelt und gesagt, nein, nein, das ist es, so ist es nicht.
Nein, stimmt, das Setting vielleicht, also vermutlich das Hotel hat ein bisschen an Grand Hotel Budapest erinnert, aber vielleicht auch nicht, aber es war keine Stimmung der Dekadenz. Also überhaupt keine Stimmung der Dekadenz, im Gegenteil. Es war Aufbruchsstimmung. Es wurde diskutiert beim Mittagessen, beim Frühstück, beim Abendessen. Am Abend wurde dann, gab es eine Lesung, eine Kafka-Lesung bezeichnenderweise. Und da wurde weitergesprochen. Und diese Konferenz bot einfach ein Forum für Leute aus unterschiedlichen Ländern und unterschiedlichen Richtungen, einfach auf sehr hohem Niveau diesen Austausch.
Du hast jetzt gerade das Magazin erwähnt, das ist ja auch noch gar nicht so alt. Das ist ja, glaube ich, erst 2019 gegründet worden. Und wer steckt denn da dahinter? Also wer sind die Personen, die da eingeladen haben? Wer finanziert auch so eine Konferenz?
Also die Le Grand Continent wurde 2019 gegründet. Das ist eben, wie gesagt, eine Zeitschrift mittlerweile. Die Idee entstand ein paar Jahre davor an einer französischen Elite-Uni, an der Kaderschmiede École Nationale Supérieure. Da haben sich einfach eine Gruppe von Studenten zusammengetan, die ein großes Interesse an Geopolitik haben und haben einfach so eine Studiengruppe gegründet, geopolitische Studiengruppe. Aus der wurde dann ein Think Tank und dann wurde eine Zeitschrift und am Anfang gab es einfach kein Geld. Also es war wirklich nur die Idee, die Begeisterung, die Leidenschaft, die Welt zu verstehen. Ja, und aus dieser Zeitschrift wurde eben ein international anerkanntes Magazin. Und nach wenigen Jahren entstand dann die Idee, die Autoren, die in dieser Zeitschrift publizieren, zusammenzutun, eben einmal im Jahr und diesen Austausch zu fördern, sie diskutieren zu lassen.
Und im Hintergrund steckt eigentlich ein sehr junger Verleger, oder? Ja. Wer ist
genau,
das?
Genau, also der Gründer dieser Initiative ist ein junger Mann, 34 Jahre alt, Gilles Gressani heißt er. Er ist eigentlich Italiener, stammt aus dem Austertal, deshalb findet das auch dort statt. Er hat, glaube ich, dann, also die Region, muss man sagen, ist zweisprachig. Also Menschen aus dem Austertal sprechen sowohl Französisch als auch Italienisch. Ich glaube, er hat die Schule in Frankreich abgeschlossen. Ich bin nicht sicher. Er hat auf jeden Fall aber in Frankreich studiert. Und ja, und er hat, also wie gesagt, 34. Politico nannte ihn als einer der 40 einflussreichsten Menschen in Frankreich mittlerweile. Oder einer der Menschen, die am stärksten die französische Außenpolitik mitprägen und gestalten. Ja, und er hat es einfach geschafft, in kürzester Zeit dieses Netzwerk auf die Beine zu stellen. Finanziert wird die Initiative von unterschiedlichsten Sponsoren, also Firmen sind dabei. Ich glaube, Versicherungen, Banken. Ich glaube, es gibt auch Unterstützung aus dem EU-Parlament mittlerweile. Ja, er hat es einfach, er hatte die Idee, hat gesagt, wir müssen reden und hat es realisiert.
Von außen wirkt es ein bisschen so, als ob das ist, was das Europäische Forum Alpbach gerne wäre. Weil jetzt frage ich nämlich die nächste Frage, wer kommt denn da aller? Und die Liste an Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist schon sehr prominent.
Also ich meine sicher, solche Foren gibt es vermutlich etliche in Europa. Was mich beeindruckt hat, ist einfach, dass es junge Menschen auf die Beine gestellt haben. Dass es eine Gruppe junger Menschen war, die wirklich in die Zukunft blickt und nicht, wie wir oft haben, ältere Menschen, die zurückblicken und uns dann die Welt erklären wollen. Sie hören zu, das fand ich spannend. Ja, und wer kam? Also es kam, also unter anderem erstmal Politiker, es waren Premierminister da, also dann der kroatische Premierminister, es waren Verteidigungsminister da, ich glaube der estische, glaube ich, den habe ich gesehen. Es waren Politstars da, also unter anderem die spanische Vizepremierministerin Yolanda Diaz. Es waren Nobelpreisträger da, also die ukrainische Nobelpreisträgerin von 2022, also Menschenrechtsaktivistin. Es waren Schriftsteller da, unter anderem eben der Emmanuel Carrère, der sehr bekannte französische Schriftsteller, Bernard Labatut, chilenischer Schriftsteller, Giuliano de Empoli, bekannt wegen seines Putin-Romans, also unterschiedlichen, wie gesagt, aus unterschiedlichen Richtungen. Es waren sehr viele Wissenschaftler da, also Akademiker, auch aus den USA.
Und wenn ich jetzt kurz dich unterbreche und aus dem deutschsprachigen Raum, weil das, du hast jetzt sehr viel Franzosen, Spanier und so weiter
genau.
War der deutschsprachige
Briten,
Raum vertreten?
Es waren sehr viele Briten. Mhm. Aus dem deutschsprachigen Raum waren, ja doch, es war der Berater von dem ehemaligen Kanzler, deutschen Kanzler Scholz war da, es waren Leute aus der Kommission da, EU-Parlament. Es waren aus ganz Europa Menschen vertreten und wie gesagt aus den USA auch, aus Lateinamerika, Zentralbank aus Lateinamerika. Nein, es waren eigentlich alle Nationen, glaube ich, ziemlich ähnlich vertreten. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass eine oder jetzt vor allem die südeuropäischen Länder stärker vertreten sind. Im Gegenteil. Es war wirklich ein europäisches Forum mit Leuten auch von anderen Ländern.
Wenn man dir zuhört, merkt man also, dass dich diese positive Kraft begeistert hat und gerade in einem Jahr, in dem wir uns ja gerade auch aus Europa mit ein bisschen einem Wechsel, was die Betrachtung von außen anbelangt, konfrontiert sehen. Ganz konkret meinen wir natürlich die US-Sicherheitsstrategie, die Europa als alt, schwach und dekadent zeichnet. Und du schilderst, bei dieser Konferenz ist dieses Europa ganz anders aufgetreten. Jetzt frage ich dich, wie stark hat dieses amerikanische Narrativ, das da jetzt von Trumps zweiter Amtszeit gezeichnet wird, diese Diskussionen und auch diese Konferenz geprägt? War das, nehme ich an, viel Thema, oder?
Die Sicherheitsstrategie, die bekannte Sicherheitsstrategie wurde erst nach der Konferenz veröffentlicht, aber natürlich, der Elefant im Raum war Trump, also es waren wohl noch viele Witze gemacht darüber, weil man, also jedes Panel, also ich nochmal zum Aufbau der Konferenz, die Konferenz war so aufgebaut, dass zu verschiedenen Themen eben so dass es Arbeitsgruppen gab und dass es wurde dann mit dem Publikum diskutiert. Und bei einem Panel, das fand ich sehr bezeichnend und auch sehr witzig, hat die Moderatorin dann gemeint, also zu Trump darf man erst in der zweiten Runde was sagen. Also es war wirklich, also die USA waren der Elefant im Raum. Und ich glaube, was natürlich da war die Bemühung, die Mühe zu verstehen, ist die Kritik gerechtfertigt? Stimmt es? Sind wir dekadent? Wo müssen wir was verändern? Und wie können wir vor allem unsere Beziehung, die transatlantische, wie können wir uns rüsten, wie können wir die Beziehung zu den USA gestalten? In welcher Form sollen wir sie gestalten in den nächsten Jahren? Und natürlich war der Grundtenor, wir müssen uns sozial, wirtschaftlich und politisch abnabeln. Wir müssen auf eigenen Beinen stehen. Ich meine, das ist das, was man jetzt dauernd hört. Und es wurde auch eben, wie gesagt, sehr viel über die Ukraine diskutiert. Und da war auch der Grundtenor, wir müssen uns rüsten, Europa muss wehrhaft werden. Das sind Sachen, die man immer hört. Aber ich glaube, was originell war daran, war wirklich, schauen wir uns mal an, was sie uns vorwerfen. Stimmt es? Und also auch hier zum Beispiel bei der Migrationsfrage, stimmt das? Und welche Schlüsse können wir daraus ziehen? Und vor allem, wie können wir diese Schlüsse in Politik umsetzen? Und ich glaube, dass dieser Ansatz hat mir gefallen. Es waren manchmal originelle Ideen dabei, manchmal war es weniger originell. Aber es war einfach dieser Ansatz, analysieren wir das Problem erst, hören wir zu und dann überlegen wir, können wir Lösungen finden, können wir es umsetzen.
Du hast aber auch geschrieben, einer der Appelle, der zu hören war, geht in die Arena und kämpft ums Überleben. Das ist ja recht martialisch. Wie genau war denn das gemeint?
Ja, also ich glaube, das hat mir fast am besten gefallen. Das war eine französische Politologin, die sich stark befasst mit illiberalen Ideologien und Tendenzen. Und sie hat gesagt, es ist mittlerweile so, dass eben liberale Demokratien in der Defensive sind und stark angegriffen werden von vielen Seiten, dass sie das aber nicht einsehen wollen, dass sie nicht sehen, dass sie geschwächt sind, dass sie nicht mehr den Willen der Bevölkerung repräsentieren. Also sie hat gesagt, falls diese Form der Demokratie überleben will, muss sie sich einfach den Konkurrenzkampf stellen mit diesen neuen Bewegungen, die überall aufpoppen. Sie hat gesagt, so weit sind wir noch nicht mal, dass wir sehen, dass wir in diesem Konkurrenzkampf uns schon längst befinden. Mhm.
Du meinst Marlene Laruelle, oder?
Genau, Marlene,
die du auch dann noch interviewt.
Genau.
Die das dann auch. Aber wenn ich dir jetzt so zuhöre, ich meine, man bekommt schon den Eindruck, dass die Gruppe, die dort diskutiert hat, sehr homogen war, also eher die Linke Europas und sich zum Beispiel jetzt, nehme ich an, rechtskonservative Pro-Orbanisten eher nicht darunter gefunden haben, oder stimmt das nicht?
Also links war es auf keinen Fall, außer vielleicht ein oder zwei. Es war sicher viel Mitte, also würde ich sagen.
Aber eben zum Beispiel Orban-Unterstützer und die Rechte Europas, war die dort auch vertreten?
Es waren rechtskonservative Politiker da, es waren auch rechtskonservative Politologen da. Es waren zum Beispiel, es war einer, fand ich, zwei sehr interessante Einwände. Der eine, der gemeint hat eben, der hat diese These entwickelt von einem Aufstand der unteren Mittelschicht. Er hat gesagt, wir können überhaupt nicht mehr von rechts und links sprechen. Also ich meine, diese neue Konkurrenz findet innerhalb der Gesellschaftsschichten statt. Und hat gesagt, während die europäische Elite, die obere Mittelschicht profitiert von Migration und von verschiedenen Tendenzen, die es gibt, ist die untere Mittelschicht die Verlierer und die vertreten wir einfach nicht mehr. Also es gab viele Ideen, die gesagt haben, schaut hin, diese Ängste, die Sorgen sind gerechtfertigt, wir dürfen das nicht immer nur in die Kategorie Populismus drängen, also gesagt, hinschauen. Das war der eine, dann war auch ein anderer sehr beeindruckender junger Bürgermeister, der war auch, glaube ich, Mitte 30, einer ärmeren Stadt in Belgien, der dann auch gemeint hat, also der auch eine ganz andere Perspektive reingebracht hat, der hat gesagt, hört auf, dauernd so abstrakt zu reden, hört auf, dauernd über Demokratiedefizite oder Krise der liberalen Demokratie zu treten. Es geht, die Leute wollen, dass die Müllabfuhr funktioniert, die Leute wollen, dass es sicher ist auf der Straße, die Leute wollen, dass die Kinder in der Schule was lernen. Also der hat gesagt, es geht ganz um konkrete Fragen. Und ich glaube, da haben sich sowohl die sogenannten Rechten, wenn man von rechts und links noch reden kann, und die Linken irgendwie gefunden, dass man gesagt hat, ja, Politik muss liefern. Und oft ist dieser Kontakt, das fand ich auch ein sehr interessanter Gedanke, zwischen Demos und Kratos, also zwischen Elite und Volk, ist einfach nicht mehr da. Mhm. Also diese Verbindung fehlt und diese Kritik kam eigentlich von beiden Seiten.
Du warst auf jeden Fall eine der wenigen deutschsprachigen Journalistinnen, die dort vor Ort war, oder?
Ich überlege gerade, also deutschsprachige Vertreter waren mehrere. Als Journalistin war ich, glaube ich, die einzige deutschsprachige.
Weil was mir aufgefallen ist, darum frage ich das auch, ist, wenn man es googelt, also wenn man jetzt versucht, etwas herauszufinden über diesen Summit, wie es ja eigentlich heißt, dieser Le Grand Continent Summit, dann findet man eigentlich wenig, also deutschsprachig nur deine Texte und man findet auch sonst wenig. Also ist das so ein bisschen auch die Idee, dass sich hier ein kleiner Kreis versammelt und man nicht so viel davon nach außen trägt? Weil das finde ich dann wieder eher fast schon problematisch, weil warum? Warum soll man nicht die Ideen und Lösungen, die dort präsentiert werden, auch in die Welt tragen?
Nee, das liegt daran, dass die ganzen Diskussionen diesen Chatham House Rules, also Regeln,
unterliegen.
Und dass die Idee war, man kann so offen sprechen. Also wenn man das ja auf die Angst, wenn man dann die Leute persönlich, also die Protagonisten persönlich oder Diskutanten persönlich zitiert werden, dass sie dann vorsichtiger reden. Und die Idee war einfach, eine gewisse Offenheit zu garantieren und eben dadurch das nicht zu praktisch, ja, also das war das Ziel.
Aber war das Ziel auch, dass man daraus dann konkrete Handlungsanweisungen
nimmt?
Weil die müssen ja irgendwie nach außen gehen.
Naja, ich meine, es werden schon die Ergebnisse publiziert und dann vor allem in Le Grand Continent, weil es waren ja sehr viele Autoren auch dieser Zeitschrift da, die zum Teil ihre Ideen, ihre Thesen vorgetragen haben, die sie entweder veröffentlichen werden oder bereits veröffentlicht haben. Mhm. Also es war, wie gesagt, die Idee war, lass uns reden und lass uns einfach so ein Brainstorming auf sehr, sehr hohem Niveau, würde ich sagen. Lass uns einfach uns austauschen, lass uns offen sein. Und ja, es war natürlich eine Elite. Es war jetzt nicht das gesamte Europa vertreten.
Ja, klar. Ja. Dein Fazit war in einem deiner Texte, Europäer sind gerne Europäer, aber kaum ein Politiker nimmt das wahr. Wie hast du das genau gemeint?
Genau, das habe ich gemeint, weil im Rahmen oder im Laufe auch dieses Summits wurde eine Umfrage veröffentlicht. Die Umfrage heißt Europa Suka, ist eigentlich von einem sehr bekannten französischen Umfrageinstitut, Cluster 17 heißt es, dass diese Umfrage regelmäßig auch für Le Grand Continent unternimmt. Und ich meine, unter anderem war ein Fazit, dass eben, ich glaube, es wurden 8 große europäische Länder befragt. Es war ein Fazit, ja, dass die Europäer doch meinten, man muss Distanz halten zu den USA. 49% oder so haben gesagt, also sie sehen sogar in Trump den neuen europäischen Feind. Und das war noch vor der Veröffentlichung der neuen nationalen Sicherheitsstrategie. Und auch, man muss gleichzeitig auch zu China Distanz halten. Also die Interpretation aus dieser Umfrage ist, wir sind Europäer, wir müssen auf eigenen Beinen stehen. Und das war so ein bisschen dann auch die Analyse dieser Umfrage, dass dann gesagt wurde, die Europäer haben ein Gefühl, ein europäisches Gefühl. Sie wollen auch eine europäische Eigenständigkeit. Aber in der allgemeinen politischen Debatte wird das kaum thematisiert. Also es gibt keine Partei, die das eigentlich aufnimmt als Gedanke. Also fast alle Parteien haben sehr starke nationalen Agenten, sehen Europa eher als Antagonisten an, vor dem man sich verteidigen und schützen wollen. Und das Fazit war eigentlich, in der Bevölkerung besteht ein ganz anderes Bedürfnis. Und ich fand, was mich auch sehr angesprochen hat, bei diesem Summit, das natürlich jetzt vielleicht nicht repräsentativ ist, aber vielleicht doch auch wieder, es wurden ganz natürlich 6 Sprachen gesprochen. Mhm. Es wurde auf Deutsch, auf Französisch, auf Englisch, auf Spanisch, Italienisch. Also es wurden unterschiedlichste Sprachen gesprochen, manchmal gleichzeitig, manchmal hintereinander. Und es war absolut natürlich, dass es so war. Mhm. Also es war einfach so diese Idee, du kannst als europäischer Bürger eine multiple Identität haben. Das ist überhaupt kein Problem. Du kannst deine nationale Identität beibehalten und doch eine zusätzliche dazu entwickeln. Du kannst dich in verschiedenen Sprachen äußern und es ist in Ordnung so.
Jetzt muss man dazu sagen, du bist prädestiniert dafür, auf so eine Konferenz zu fahren, nachdem du selber viele dieser Sprachen oder wahrscheinlich sogar alle gut sprichst. Das weiß ich bei dir gar nicht.
Ich glaube, dass sehr viele Menschen in Europa prädestiniert dazu sind.
Ich glaub, dass das also ich gesagt könnte nicht Italienisch, Spanisch und Französisch so gut Englisch. Wie Englisch.
Aber ich glaube, Englisch, Französisch. Aber ich glaube, dass man da auch reinwächst in diese Rolle. Ja? Also ich glaube, die Idee war auch, um die Welt zu verstehen, muss man auch ein bisschen in die Welt rausgehen. Und ich glaube, das ist so etwas, was man mitnimmt.
In die Welt rausgehen ist gut, führt mich zu meiner letzten Frage persönlich an dich. Bist du dann vom Matterhorn oder vom Mont Blanc mit mehr Hoffnung zurückgefahren? Es klingt so. Oder was war das Gefühl, mit dem du dann nach Hause gefahren bist nach dieser Konferenz?
Für mich war es ein sehr schönes Gefühl, weil ich das Gefühl hatte, wie gesagt, ich habe ein neues Europa entdeckt, ein junges Europa. Ich habe gesehen, es gibt junge Europäer und Europäerinnen, die Initiative haben, die Ideen haben, die Lust haben, was zu verändern und die Lust haben, europäisch zu sein. Und es gab das alte Europa, das ich dort wieder gefunden habe. Und vielleicht genau dieses alte Europa in diesem alten, wunderschönen Fernsehsiecle oder Jahrhundert, Anfang des Jahrhunderts, nicht Fernsehsiecle, Hotel im Ostertal, das alte Europa, das alte europäische Prinzipien einsetzt. Und zwar die Vernunft, als zentrales Werkzeug der Aufklärung, um Aberglaube, Fanatismus und Dogmen zu bekämpfen. Und zwar die Idee, dass man sagt, bitte, 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 schauen wir uns die Sache an, analysieren wir und urteilen erst später. Und was jetzt viel passiert und viel zu oft passiert, ist, dass erst das Urteil in die Welt gesetzt wird und danach
genau. Schönes Schlusswort, aber bevor wir zum richtigen Ende kommen, ist mir jetzt noch aufgefallen, wir haben Österreich gar nicht erwähnt, welche Rolle Österreich dort gespielt hat. War zum Beispiel, weil du gerade sagst, das hat dich hoffnungsfroh gemacht, dass deine junge europäische Generation heranwächst. Gab es da auch österreichische Vertreter von Parteien, die dabei an Bord waren sozusagen?
Ja, aber das gab es nicht. Aber ich glaube, das liegt auch daran, nein, aber ich glaube wirklich, das liegt auch daran, dass das wirklich jetzt mal, wie wir vorgesagt haben, es ist eine Konferenz in Westeuropa stattfindet, dort angesiedelt wird. Ich glaube, das ist einfach ein anderes Netzwerk. Ich glaube nicht, in dem sich vielleicht Österreicher jetzt nicht so bewegen, und Österreich ist ein kleines Land. Also der Fokus lag vermutlich woanders, aber das
aber es ist trotzdem ein Befund, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Wenn wir gerade Alpbach erwähnt haben, das Forum Alpbach, das sich ja auch immer wieder neu erfinden will und gerne so wäre, dass dort auch eine europäische Elite der Mitte zu Gast ist. Jetzt muss man sagen, Mont Blanc und Aostatal und Alpbach ist geografisch nicht so weit voneinander entfernt. Also das wäre schon auch eine Möglichkeit, sich dort hinzubegeben und aufzuzeigen, egal für welche Partei.
Ja, wenn Österreicher was zu sagen haben, werden sie sicher eingeladen. Also man muss eingeladen werden.
Ja, klar.
Ja, okay. Nein, aber ich glaube nicht, dass da jetzt, dass es bewusst war. Wie gesagt, waren viele kleinere Länder nicht vertreten.
Ja, klar.
Also ich glaube,
okay,
wie gesagt, das sind dann andere Foren.
Okay. Liebe Susanna, danke für diesen Einblick in diese sehr spannende Konferenz.
Danke dir.
Das war Was wichtig ist, der Nachrichtenpodcast der Presse am 23. Dezember. Die Reportage von Susanna Pastaroli von der Konferenz Le Grand Continent und das Interview mit Marlène Laruelle, das wir erwähnt haben, habe ich wie gewohnt für Sie in den Shownotes verlinkt. Ein Detail noch zum Schluss. Le Grand Continent vergibt traditionell am Ende der Tagung auch einen Preis, und zwar den Preis für den europäischen Roman des Jahres. Er ging diesmal an Emmanuel Carrère, den französischen Schriftsteller, für seinen neuen Roman Kolkhoz, der bisher noch nicht auf Deutsch erschienen ist, und überreicht wurde der dann auch tatsächlich am Gipfel des kleinen Matterhorns. Ich freue mich, wenn Sie mir schreiben, wie Ihnen diese oder eine der anderen Folgen unseres Podcasts gefallen hat. Am besten geht das direkt an die Adresse podcast@diepresse.com. Danke fürs Zuhören und auf bald!